herzlich willkommen zur 105. Ausgabe Trash Talk Patriots und wir wollen nochmal Revue passieren lassen, die News der letzten Tage und Wochen analysieren und später in der Folge auch nochmal auf die Draft Needs eingehen. Ich darf ganz herzlich erstmal neu in der Season quasi den Frank begrüßen, du warst doch gar nicht dabei gewesen. Grüß dich.
Ja, ich war ja in dieser ersten dabei, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, hallo in die Runde. Ich bin dabei.
Ich freue mich. Ja, wollen wir gleich mal reingehen in die News. Wir hatten ja jetzt ein paar Tage keine Aufnahme gehabt. In der letzten Folge hatten wir noch gesagt, dass Jalen Mills entlassen worden ist. Das stimmt nicht so ganz. Da müssen wir nochmal Korrektur betreiben. Jalen Mills wurde dann nämlich nicht resigned, sondern er hat nur seinen Vertrag umstrukturieren lassen oder neu verhandelt. Ja, Frank, begrüßt du das Signing? Hast du da vielleicht ein paar Details dazu noch für uns?
Ja, also anders als du, der in der letzten Folge ganz mies gehatet hat gegen den Green Goblin und du froh warst, dass er weg bist.
Eigentlich schon, ja.
Da ist er wieder, Kasperle aus der Kiste.
Scheiße.
Und so wie es rausgestellt hat, war er auch nie weg. Denn wie du es richtig gesagt hast, sein Cut war wohl kein Cut, sondern ein Resigning, beziehungsweise nein, eine Renegotiation, also eine Neuverhandlung seines Vertrages. Er hat die 2024er Saison, die nächste Saison, aus seinem Vertrag streichen lassen und hat einen Paycut hingenommen, sodass wir ihn jetzt für eine Ersparnis von circa 3,5 Millionen Dollar weiter unter Vertrag haben und der nächstes Jahr halt unrestricted free agent ist und komplett neu verhandeln kann.
Vielleicht noch sportlichen Satz dazu. Du hattest es gesagt, ich habe ihn gehatet. Ich bin sportlich nicht von ihm überzeugt. Was können wir für ihn erwarten, in den letzten Jahren mehr auf Cornerback zu sehen?
Ja, er hat es ja dann schon mal auch auf Social Media gesteuert, indem er sagte, you know that I'm safety. Und da sehe ich auch ein Stück weit seine Zukunft, ohne dass ich schon zu weit vorgreifen will. Ich finde unseren Safety Room sehr, sehr dünne im Sinne von Bodies, die es da drin gibt. Und da würde ich ihn schon sehen, auch wenn der Vorteil ist, dass er halt Hybrid-Cornerback, Hybrid-Safety ist und uns in beiden Positionsgruppen im Zweifel Löcher stopfen kann. Ich habe ihn nie so negativ gesehen. Er wird in seinem Leben kein Darrell Revis oder sonst was werden, der, wie gesagt, die Gegner ausschaltet. Und ich finde, die Rolle, die er in den letzten zwei Jahren bei uns gespielt hat, war ja mehr die eines CB1 in großen Teilen. Das heißt, er war unser Top-Corner über weite Strecken und dafür ist er halt einfach nicht gemacht. Also er ist ein guter CB2 und braucht halt Hilfe auf der Position, also dass die Top-Waffe des Gegners von wem anders ausgeschaltet wird. Und da haben wir generell in unserer, Zwergen-Speedy-Aufstand-Gruppe Probleme. Vor allem gegen die wirklichen Top-WR1, das haben wir im letzten Jahr schon gesagt. Und da ist er natürlich nochmal eine etwas härtere Kante. Und hat uns da auf jeden Fall gut getan. Wenn aber insgesamt die Positionsgruppe unerfahren ist, in Teilen langsam, in Teilen überhastet, dann sieht er halt auch nicht immer super aus. Also er hat sich jetzt nicht für einen Pro Bowl empfohlen, aber als einen solchen Spieler sehe ich ihn auch nicht, sondern als guten Teamspieler. Und deswegen bin ich persönlich froh, dass wir ihn haben, weil er eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Ruhe hat. Und uns da auf jeden Fall in der Breite die Positionsgruppen verstärken kann.
Ja, ich hoffe, er kann so ein Stück weit an seine Leistungen aus dem ersten Jahr, die ja besser war aus meiner Sicht als das letzte Jahr, so ein Stück weit anknüpfen. Dann kann er da sicherlich im Mix eine Bereicherung sein. Kommen wir mal zur nächsten News. Joe Judge wird uns auch nächstes Jahr ergänzen im Coaching-Staff. Letztes Jahr noch Offensive Assistant, auch der Quarterbacks. Jetzt gab es eine kleine Beförderung. Jetzt ist er Assistant Head Coach. Also den Posten, den ja auch Jared Mayo so ein Stück weit vielleicht forciert hatte. Das Ganze soll auf dem Feld stattfinden, habe ich gelesen. Also jetzt nicht irgendwie in der Stadionkabine irgendwo mit einem Fernglas mit Headset verbunden, sondern tatsächlich soll er da Bill Belichick ja eng begleiten. Ist doch die Frage zu klären, was mit Matty P. passiert. Seinerseits Senior Football Advisor, Offensive Line, hat auch letztes Jahr die Offensive Calls durchgegeben quasi. Ja, bei ihm gab es ja jetzt so dieses Besitzertreffen quasi, wo auch in der NFL die eine oder andere Regeländerung immer besprochen wird. Da war Robert Kraft auch im Interview. Ja, Matty P. sah in der letzten Saison maximal unglücklich aus und das hat Robert Kraft auch nochmal bestätigt, dass er es schade findet, weil er sieht Tag für Tag, wie hart er arbeitet und diesen Groll hat er eigentlich nicht verdient. Aber hat auch nochmal gesagt, dass man noch keine Entscheidung getroffen hat in Richtung Matt Patricia. Was sagst du zu Joe Judge und zu Matty P., mein Lieber?
Ja, schwierig, würde ich sagen. Also, boah, das ist, ich weiß gar nicht, wie man in der trüben Suppe rühren soll und da irgendwie was klar drin sieht. Also sagen wir so, Joe Judge als Assistant Head Coach hat mich überrascht. Das ist ja so ein inoffizieller, offizieller Titel, den es bei uns gibt. Im vorletzten Jahr hatte den genau Matt Patricia, als er zurückgekommen ist. Der saß oben, um die bessere Übersicht zu haben. Und wo jetzt Joe Judge seine Rolle auf dem Feld findet, wenn er dann unten ist, weiß ich nicht, inwieweit er da unterstützen kann, also dass das eine andere Rolle ist. Und zur letzten Saison, ja, also ne, diese generelle Gruppe von Joe Judge und Matt Patricia war unglücklich und aus meiner Sicht hat Bob Kraft dann die richtigen Worte dazu gefunden. Das macht ja Matt Patricia nicht zu einem schlechten Menschen oder generell zu einem schlechten Coach. Da ist die Frage, ist Matty P. hingegangen und gesagt, ich will unbedingt die Offense callen? Oder hat man gesagt, Mensch, nach deiner Rückkehr, die Defense ist zu. Wir können jetzt auch Mayo und Steve Belichick nicht sagen, verpisst euch, der Matty P. ist wieder da. Dann suchen die sich was anderes und sind mucksch. Das heißt, man hat ja so versucht, irgendwie eine Lücke für ihn zu finden, die passen könnte in einer gewissen Verantwortung. Und im Nachhinein muss man sagen, dieses Experiment ist gescheitert. Vielleicht ist er halt einfach kein Offensive Mastermind, dass er das so tief verstanden hat, dass er da was aus dem Zauberhut holt. Ja. Und dann muss man halt gucken, ob es irgendwo diese Rolle für ihn gibt. Ich hätte eher Matt Patricia wieder als Assistant Head Coach gesehen, weil man ihm dann auch ein Stück weit außer Schusslinie nimmt, weil er natürlich alles andere ist als der, ich sag mal, eloquente Redner oder so vor Publikum, aber eben ein eisenharter Arbeiter ist, der generell dein Coaching-Staff wenigstens nicht schlechter macht in der richtigen Rolle. Dass das uns das nicht besser gemacht hat im letzten Jahr in der Offense, gut, das hat, glaube ich, jeder gesehen und dass das Experiment dementsprechend gescheitert ist. Von daher geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, was Matt Patricia sieht, ob er vielleicht auch ans College geht, dort einen DC-Posten oder sogar einen Head-Coach-Posten nimmt, weil er das ja auch schon bei den Lions war und so gesehen auf einem Level tiefer sich nochmal ausprobiert, Schwung holt, wie es andere ja auch gemacht haben.
Naja, genau.
Und so gesehen bei den Patriots raus ist. Ich glaube, die Patriots lassen ihm da ziemlich freie Hand und wenn er will, könnte er im nächsten Jahr wieder unter Vertrag stehen. Sie wissen halt nur noch nicht so richtig, als was. Und ja, Joe Judge ist mir im letzten Jahr nicht groß aufgefallen und da wüsste ich jetzt nicht, inwieweit ich die Rolle beurteilen könnte, dass er da eine Bereicherung als Assistant Head Coach ist. Ich finde es eigentlich eher schade, dass es Mayo nicht geworden ist.
Ja,
weil da natürlich die Lobeshymnen weit gehen. Aber auch da muss man erstmal sehen, wer wird DC, wird der Titel vergeben? Kabbeln sich Steve Belichick und Jared Mayo weiterhin in dieser Rolle so ein bisschen, wer eigentlich zieht und wer schiebt. Da lassen sich die Patriots nicht in die Karten gucken. Das ist ein Stück weit auch gut so. Für uns Außenstehende ist es halt immer nervig, finde ich jedenfalls, da nichts Richtiges zu haben. Also kein Fleisch am Knochen und wir knabbern drauf rum. Und es schmeckt halt einfach nur hart und knochig. Und von daher bin ich gespannt, wenn es losgeht, was wir da auffahren können.
Ja, kleine Ergänzung habe ich zu dem Owner-Treffen, wo Robert Kraft ja anwesend war. Da gab es auch schon zwei kleine Regeländerungen für die nächste Saison. Einmal betrifft es noch ein Stück weit die Off-Season. Geht um den Roster-Cut. Bisher war es ja so, dass im Rahmen der Preseason, wenn die Preseason-Spiele beginnen, dass man von 90 auf 85, von 85 auf und so weiter, bis man im Finale beim 53-Mann-Roster ankommt, gibt es ja noch diese einzelnen Cuts dieses Jahr nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch einen Roster-Cut, nämlich nach dem letzten Preseason-Spiel muss man eben die 53 Ausgewählten benennen. Und es gibt nicht mehr diese entsprechenden Hürden davor. Weitere Regelveränderung war, dass man in der neuen Saison auch die Trikotnummer 0 tragen darf in gewissen Positionsgruppen. Mal schauen, wer da bei uns die Nummer 0 trägt. Ansonsten noch ein kleines Signing. Carlos Waitman, der Panther, der letztes Jahr noch bei den Broncos unter Vertrag stand, hat bei uns gesigned. Ich hatte mich dazu ausgetauscht mit dem Sunday Morning Kicker Podcast. Die haben gesagt, dürfte jetzt nicht die langfristige Lösung sein. Patriots stehen wohl auch bei den Insidern auf Nummer 1 im Draft, da irgendwie beim Kicker beziehungsweise in dem Fall beim Panther noch was nachzuholen oder zu picken, zu draften. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz seine Stats so ein bisschen aufrufen. Er hat letzte Saison die meisten Punts gehabt, der NFL, nämlich 96. Bei den Broncos jetzt nicht unwahrscheinlich. Offensiv waren sie jetzt nicht ganz so erfolgreich. Hat eine Hangtime von 4,37 Sekunden. Und seine Punt-Average war so im PFF-Grade auf Rank 21, im unteren Mittelfeld. Schauen wir mal, was er vielleicht bringen kann, ob wir da im Draft nochmal tätig werden. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ansonsten hat uns noch Nelson Agholor Richtung Ravens verlassen, hat dann einen Vertrag unterschrieben, ein Jahr, 3,5 Millionen. Ich denke, das war klar, ähnlich wie bei Matty P, vielleicht nochmal eine Personalie, die noch größer gescheitert ist im letzten Jahr. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass wir ihn resignen. Was ein bisschen im Herzen wehtut, ist der Abgang von Damien Harris. Vor allen Dingen, weil man auch gelesen hat, ich glaube, 1,75, also so um die 2 Millionen zum NFL oder zum AFC East-Konkurrenten Buffalo Bills abgewandert. Schade, ich habe ihn persönlich sehr gemocht, aber auch da weiß man nie, was dahinter steckt. Running Back, Verbrauchsgut. Da haben wir auch ein paar Jungs jetzt noch in der Hinterhand. Kommen wir mal zu etwas größeren Gerücht, Frank. Lamar Jackson.
Boah, langweilig. weiß ich nicht. Mich nervt einfach nur. Das heißt nicht, dass ich Lamar Jackson nicht mag als Spieler. Wobei ich da so auch, weiß ich nicht. Bill Belichick mag ihn ja sehr und hält viel von ihm. Aber ich meine, man muss für Lamar Jackson seinen Kader anders aufstellen, als unser Kader aufgestellt ist.
Ja.
Von daher halte ich von dem Gerücht ganz generell nichts. Es soll ja wohl auch mehr von Lamar ausgehen, dass er sich das sehr gut vorstellen könnte und gerne für die Patriots spielen würde. Jetzt sind wir aus meiner Sicht auf der Position nicht offen. Wir haben mit Mac Jones unseren Quarterback, zumindest für das nächste Jahr. Ich halte ja weiterhin sehr, sehr viel von ihm. Und sehe auf jeden Fall noch 2 Jahre die Chance für ihn, seine Leistung zu bestätigen aus dem Rookie-Jahr mit einem neuen OC. Und da fände ich es schade, wenn er mehr oder weniger auf dem Altar von Lamar Jackson irgendwie geopfert werden würde. Andersrum musst du natürlich sagen, wenn du die Chance hast, so einen Spieler zu bekommen, immer dazu gesagt, zu einem guten Preis.
Das waren auch D-Max-Worte, kommen wir gleich noch zu.
Ja, also die kenne ich übrigens noch gar nicht, aber egal. Wenn du die Chance hast, zu einem guten Preis einen Lamar Jackson zu verpflichten, und damit meine ich, wenn er nicht irgendwas in den 40ern oder sonst was pro Jahr verdienen will, das haben wir aktuell nicht in Cap Space, damit bindest du dich in den nächsten Jahren unmenschlich das können wir uns nicht leisten. Da bin ich kein Freund von. Wenn er dafür einen Patriots Pay Cut hinnimmt und sagt, ich unterschreibe halt einfach einen Vierjahresvertrag, der extrem leistungsbezogen ist. Das heißt, wenn ich regelmäßig ins AFC-Final komme oder den Super Bowl hole, dann kann ich auch gutes Geld, also sehr, sehr gutes Geld verdienen. Dann bin ich damit fein, und ansonsten müsste es, ich sag mal, an der Spitze des Mitteldrittels sich einpendeln, als dass es sich lohnen würde, weil die Ravens würden ja auch noch was dafür haben wollen. Und wenn du dann Mac Jones dafür im Zweifel eintauschst, plus noch was drauf, selbstverständlich, das ist ja kein 1-zu-1-Tausch,
ja.
Dann muss ich das dementsprechend irgendwie auszahlen. Von daher sehe ich es als vollkommen ausgeschlossen, dass man sich in irgendeiner Form einigen kann. Da müsste Lamar Jackson wirklich sehr, sehr, sehr zu uns wollen und sich selbst in der Schubkarre vor die Tür stellen, dass man darüber nachdenken muss. Aber wenn die Chance da ist, darf man es natürlich auch nicht ignorieren. Dafür ist das Geschäft zu wild.
Ja, also es ist sowieso, hat es ja wild begonnen. Lamar Jackson hat ja an sich keinen Berater, er hat es ja selbst gepostet auf Twitter und so ein Stück weit veröffentlicht. Mich hat gewundert, und da wollte ich dich vorhin noch ergänzen, dass Devin McCourty das auch so ähnlich wie du es jetzt gerade gesagt hast, naja, so nach dem Motto, wenn der Preis stimmt und wenn so ein Spieler auch zu haben ist, dann ist es zumindest ein Gedanke wert. Grundsätzlich wurde es jetzt aber schon relativ grob relativiert bzw. dementiert, dass er jetzt tatsächlich ein Kandidat für die Patriots wäre. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er auch bei den Ravens bleibt. Also ich sehe es ähnlich wie du. Klar, man zuckt erstmal so ein bisschen, so ein Stück weit, aber ich habe auch die Hoffnung, dass Mac Jones ein großes Jahr haben wird. Allerdings auch fast vielleicht schon sein letztes Jahr. Mal schauen, wenn er jetzt nochmal eine ähnliche Saison spielt. Da muss man echt aufpassen. Aber ich habe die letzte Hoffnung noch, dass Mac Jones da tatsächlich jetzt mit einem neuen Scheme, mit einem neuen OC da tatsächlich doch nochmal seine Klasse zeigen kann. Kommen wir zum nächsten Signing. Sehr frisch heute. Keith Jones hat bei uns unterschrieben. Er selber aus dem College, aus Arkansas. Auch schon ein bekanntes Gesicht bei den Patriots aus dem Shrine Bowl. Da haben die Patriots ja eine große Anteile beim Coaching gehabt. Da hat er auch schon als D-Line Assistant Coach gearbeitet. Insofern ist zu erwarten, also man weiß es noch nicht ganz genau, welche Position er konkret einnimmt, aber es ist zu erwarten, dass er irgendwas in der D-Line als Assistant Coach da irgendwie in diesem Mix mit reinkommt und uns da unterstützt. Mein Lieber, hast du noch was zu den News oder wollen wir voranschreiten zum Draft, zu der möglichen Strategie der Patriots?
Ja, ich bin newsfrei. Wir können rüber.
Du bist newsfrei. Dann würde ich ganz kurz einfach vielleicht nochmal die Picks aufzählen, die wir haben. Also 11 Picks sind es in der Summe bis jetzt. Wenn wir uns jetzt in den nächsten Tagen nicht noch in Trades irgendwie groß verfallen. Wir haben in der ersten Runde Pick Nummer 14. Wir haben einen Zweitrunden-Pick, Pick 46. In der dritten Runde haben wir einen 76. Wir haben drei Viertrunden-Picks, 107, 117 und 135. Wir haben vier Sechstrunden-Picks, 184, 187, 192, 210. Und wir haben jetzt noch dazu bekommen den Siebtrunden-Pick, 245, Jonnu Smith, der ja zu den Falcons gegangen ist. Da haben wir jetzt ja insgesamt 11 Picks. Man darf nicht vergessen, auch für diese 11 Picks muss man einen gewissen Salary Cap vorprognostizieren, weil diese Spieler werden ja voraussichtlich dann gepickt und stehen dann auch unter Vertrag bei den Patriots. Insofern vielleicht erstmal die Frage an dich, Frank. 11 Picks, zu viele Picks, um einfach in so einen Draft zu gehen?
Also in einen Draft reinzugehen, sind es nicht zu viele Picks.
Oder vielleicht auch
mit ihnen rauszugehen, sind es viel zu viele Picks.
Was könnte passieren? Was könnte passieren?
Ja, boah, ne? Also wer ein bisschen bei den Patriots dabei war und auch sich vielleicht die Draft-Folgen aus dem letzten Jahr von uns nochmal anhört, wo man dann sich ganz sicher war, dass es so und so laufen wird und am Ende kannst du das alles auf den Haufen schieben, einmal reinpusten und ist alles weg und es war ganz anders. Von daher ist es halt, also es ist generell immer sehr schwierig, irgendwas im Draft zu prognostizieren. Und im Besonderen bei den Patriots. Deswegen habe ich mir eigentlich gesagt, dass ich in diesem Jahr da nicht rumspekulieren muss. Ich habe auch noch keinen Mockdraft oder sonst irgendwas gemacht, weil es sowieso genau anders kommt. Wenn ich wieder erzähle, dass wir in Runde 1 einen Cornerback brauchen, sonst bricht alles zusammen. Dann ist es anders und dann steht es. Das ist ein Guard. Da. Genau, also komplett nackig im Winter draußen und frier. Also, boah, ja. Also, wenn man mich fragt, was ich machen würde, ich würde einen Wide Receiver ja traden, koste es, was es wolle, und wenn es der First Rounder ist, weil ich generell das Wide Receiver Business im Draft, du musst 1000 Frösche küssen, um den Prinzen zu finden.
Ja, das stimmt.
Und da sind wir nicht gut drin im Küssen, glaube ich. Also was wir da alles für Unken aus dem Teich gezogen haben und auch an Draftkapital verspielt haben, entbehrt es einen neuen Versuch aus meiner Sicht. Und du brauchst einen Spieler, der es in der Liga schon bewiesen hat.
Ja, das sehe
und,
ich auch so.
Dann wäre ich dafür bereit, auch hohes Draftkapital abzugeben, so wie es andere ja auch machen. Vor allem, wenn ich mir die AFC East ansonsten angucke. Auch um Mac Jones tatsächlich eine Chance zu geben, sich in der Liga zu etablieren, kannst du halt nicht immer nur Peng rufen und hoffen, dass der andere umfällt tot. Du brauchst halt auch, ich sag mal, ein bisschen Munition da drin. Und wenn du die nicht hast, dann wird es sehr, sehr eng. Und ja, ich weiß nicht, inwieweit wir die Positionen dann analysieren oder sonst was. Juju, ich finde es auch ein leichtes Upgrade zu Jacoby Myers. Jetzt mal die Connection zwischen den einzelnen Spielern außen vor gelassen. Ist er, glaube ich, physisch etwas stärker und ein guter Slot-Receiver. Aber ein guter Slot-Receiver ist nur dann gut, wenn eben Kräfte bei den anderen Spielern gebunden werden. Wenn Juju unsere Top-Waffe ist, dann wird es nichts. Und deswegen brauchen wir diese Top-Waffe. Devante Parker könnte es in Ansätzen sein, aber auch nicht so richtig. Tyquan Thornton müsste zeigen, dass er den Schritt gehen kann. Unsere Tight-End-Gruppe muss es zeigen, dass sie es zeigen kann jetzt mit dem Wechsel. Und das kriegen wir nicht aus dem Draft hin. Und wenn mich Bill Lügen straft und eben den Prinzen aus dem Draft rausholt, dann bin ich nicht böse.
Ja, das Problem ist ja, es kursieren ja so ein paar Namen. Allen voran natürlich die DeAndre Hopkins, wo es auch noch keine Entscheidung gegeben hat. Aber zwei andere Namen waren ja so ein Stück weit noch im Rennen. Allen voran Jerry Jeudy und Cortland Sutton. Da hat jetzt aber Sean Payton, der Head Coach der Broncos, einen Riegel vorgeschoben. Also die sind nicht zu haben. Da wird auch der Personenkreis als Trade-Ziel natürlich auch immer schwieriger irgendwie zu adressieren. Also weil viele Namen sind jetzt nicht sage ich mal, auf dem Markt, also jetzt auf dem Trademarkt, meine ich jetzt. Problem ist, die Wide Receiver Free Agents Klasse war ja dieses Jahr schwach. Und im Draft ist sie jetzt auch nicht viel besser. Kommen wir in den nächsten Folgen noch zu. Heißt also, gute Wide Receiver sind so ein bisschen wie Goldstaub zu sehen. Also ich kann da auch schon tatsächlich sehen, dass wir da gar nichts machen. Zum Thema Strategie vielleicht noch, habe ich noch ein kurzes Beispiel aus dem letzten Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr Pick 21. Da will ich einfach nur noch mal so ein bisschen weiterdenken, weil die Patriots ja auch dafür bekannt sind, auch mal zurückzugehen im Draft, also zurück zu draften quasi. Wir hatten ja letztes Jahr Pick 21. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Wir haben ihn abgegeben mit Kansas City für Pick 29, Trent McDuffie damals. Haben dafür den Pick 29 bekommen, auch den Pick 94. Haben unseren Wunschguard bekommen und im späteren Verlauf gab es noch weitere Transaktionen, weil auch den 94. Pick haben wir abgegeben für 121 und 137. Da kamen Jack Jones und Bailey Zappi raus. Und weil die Panthers noch Matt Corral haben wollten, haben wir dieses Jahr noch einen Drittrunder, einen Third-Runner dazu bekommen, nämlich Pick Nummer 76. Das heißt also, manchmal kann es gar nicht so schlecht sein, zurückzugehen, wenn du deinen Wunschguard bekommst. Wie gesagt, Jack Jones, Bailey Zappi und noch einen Drittrunden-Pick dieses Jahr. Weil viele ja auch immer so ein bisschen sagen, ja, die Patriots verzocken sich da so ein bisschen. Könnte auch noch eine Strategie dieses Jahr sein, mein Lieber.
Ja, ich bin eigentlich der Meinung, also, oder ich rufe auch aus der Ecke, die das Ganze kritisch sehen. Denn ein Downtrade ist dann immer gut, wenn deine Franchise insgesamt aufgestellt ist, du nicht sofort etwas brauchst für deinen Kader, sondern wir haben ja immer für das Jahr da drauf gedraftet. Das heißt, die hatten ja die Rookies in der Regel ein Jahr Schonfrist. Diese Zeiten haben wir aktuell nicht, weil wir sind nicht das Team an der Spitze, was zu schlagen ist, sondern wir sind im Rebuild. Und im Rebuild muss man aus meiner Sicht aggressiv sein und das bessere Talent suchen, weil wir haben jetzt schon 11 Picks. Was sollen wir nochmal in der ersten Runde zurücktraden? Talent an uns vorbeiziehen lassen, um dann einen 12. Pick zu haben, den wir sowieso nicht gebrauchen können. Also das sind ja dann, wie gesagt, diese Walmart-Cashiers und Lacrosse-Spieler, die man da hinten findet. Dass ein Brady die glänzen lässt, das ist vorbei. Man sieht, was jeder andere Quarterback in der AFC East im Speziellen für Waffen an die Hand bekommt. Top-Targets, auf die er werfen kann. Und die findest du nicht, indem du Talent vorne aufgibst und hinten sammelst. Es gibt immer natürlich, ich sag mal, starke Draft-Gruppen in einem Jahr, die wo du dann überdurchschnittlich gute Spieler da findest. Aber das sind für mich Draft-Strategien von, ich sag mal, Top 7 Teams der Liga. Alles darunter muss zusehen, dass er seinen Kader in der Spitze verbessert und nicht aus dem Topf der breiten Breimasse das meiste rausholt. In der Lage sind wir nicht und deswegen sollten wir auch diese Draft-Strategien nicht anwenden, aus meiner Sicht. Ich würde mir lieber wünschen, dass man hier noch ein paar Picks bündelt und im Zweifel die entscheidenden 3, 4, 5 Positionen in Runde 1 oder 2 hochgeht, vielleicht aus dem Third Rounder noch einen zusätzlichen Second Rounder macht, dass wir da mit 5, 6 guten Spielern rausgehen und nicht den Matschebrei da hinten. Also ich sag mal, dieses die 4, 6-Runden-Picks und der 7. Runden-Pick, das sind ja in der Regel Camp-Buddies, wo man versucht, irgendwie was zu finden, was überdurchschnittlich performt. Und darin ist Bill sehr gut. Das schaffen wir überdurchschnittlich häufig. Aber das sind dann halt die, ja, ohne das despektierlich zu meinen, die Jalen Mills, die guten Teamspieler, die aber nicht den Unterschied machen. Und wir brauchen Unterschiedsspieler. Und wenn wir die nicht kriegen, dann haben wir unseren 4. Platz in der AFC East gefestigt.
Ja, stimmt, hast du recht. Dieses Jahr sind die Karten so ein bisschen neu gemischt aufgrund der Vielzahl der Picks. Hast du absolut recht. Gehen wir rein. Was siehst du in der ersten Runde, mein Lieber? Pick 14.
Ja, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und Namen jongliert oder sonst wie. Von daher war ich kurz am Wackeln. Aber ich bleibe bei Offensive Tackle.
Oh, da muss ich widersprechen.
Ich, Ich bleibe bei Offensive Tackle. Wir haben mit Trent Brown einen Borderline-Injury Tackle.
Ja.
Wir haben unseren zweiten Borderline-Injury-Tackle mit Isaiah Wynn verloren. Das heißt, uns fehlen mehr oder weniger beide Starter, sowohl links als auch rechts. Und die bisherigen Signings haben mich nicht überzeugt, dass wir damit eine Saison erfolgreich spielen können. Und das wäre so ein Unterschiedsspieler, den ich mir dafür wünsche, dass wir einfach 4 bis 5 Jahre, so wie es ja mit Isaiah Wynn mal geplant war, aber vielleicht zu weit hinten in der ersten Runde, sondern in der Mitte der ersten Runde den Nummer 1, 2 oder 3 Top-Tackle des Drafts zu uns zu holen und mehr oder weniger die Position, wie gesagt, im Rookie-Vertrag über 5 Jahre, vielleicht sogar über eine ganze Karriere von 10 Jahren einfach einen Cornerstone setzen können. Und das würde ich mir persönlich wünschen.
Ja, okay. Du hattest noch eine andere Idee. Ich würde dich erstmal den Take zu Ende machen lassen. Du hattest noch eine zweite Idee im Pre-Talk gehabt, früh zu adressieren. Hau raus, bevor ich... oder willst du erstmal meinen Gegenwind vom Tackle haben?
Ja, lass das laue Lüftchen raus.
Also, ich gehe, und ich werde wahrscheinlich fiese Nackenschellen dann bekommen, Ende April. Aber ich sehe einen Tackle nicht in Runde 1 oder 2. Und das ist sehr gewagt, ich weiß. Aber ich sage euch auch, warum. Wenn ich mir das Depth-Chart angucke, ja, du hast recht, Trent Brown wackelt und wackelt. Aber dann hätte ich auch Trent Brown in der Free Agency entlassen können und einer der Top-Tackles oder mich um die Top-Tackles McGlinchey oder Orlando Brown vielleicht auch bemühen können. Sehe ich hier nicht. Trent Brown kriegt für mich im kommenden Jahr eine zweite Chance als Starting Left Tackle. Und richtigerweise hat man mit Calvin Anderson jemanden geholt, der natürlich kein Starting-Potenzial hat, aber in den letzten beiden Jahren mit insgesamt 600 Left-Tackle-Snaps bewiesen hat, dass er da auf jeden Fall ein stabiles Rückgrat bilden kann. Interior O-Line lassen wir komplett raus. Ich glaube, Strange und David Andrews und Mike und Venu sind unantastbar, die sind gesetzt. Kommen wir zur Right-Tackle-Position. Da hast du ganz richtigerweise gesagt, Isaiah Wynn hat uns verlassen. Auch glücklicherweise, konnte nicht überzeugen. Wir haben relativ früh Connor McDermott gesigned, der ihn ja letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte ersetzt hat quasi. Kajust gehört auch zu den Leuten, die wir gesigned haben, der verletzungsbedingt ja ausgefallen ist, weswegen ja McDermott erst reingekommen ist. Die beiden sehe ich aber in einer absoluten Swing-Position. Also auch die bilden so ein stabiles Rückgrat. Und für mich startet ganz klar Riley Reiff, der Right Tackle, der über die gesamte Karriere gesehen, viel mehr Snaps als Left Tackle hatte, nämlich fast 7000. Das ist nämlich ein altes Eisen, 2012 in der ersten Runde gepickt. Jetzt schon seine 11. Saison. Hat aber die letzten beiden Jahre in Cincinnati und in Chicago, also Cincinnati 700 Snaps, weitaus drüber, und bei Chicago auch über 500 Snaps, auf Right Tackle gespielt. Bedeutet also, wenn ich einen Riley Reiff $9 Millionen bezahle, dann startet er für mich auch, ganz klar. Und dann fehlt mir halt dieser Value, in der ersten Runde einen Tackle zu holen, um zu sagen, guck dir das mal, das ist genau das, was du gerade 3 Sätze davor gesagt hast. Guck dir, oder die Patriots haben nicht den Luxus, den Pick 14 zu verbrauchen, um zu sagen, ey, Top-Talent, guck dir das Ding aus der zweiten Reihe an. Ich kann vielleicht sehen, Left Tackle, dass man da Brown irgendwie ersetzen könnte, aber auch da sage ich mir, dann cutte den, dann hau den irgendwie weg, dann versuch den irgendwie wegzuscherbeln. Und wenn es in der Free Agency nicht geht, okay, dann halt eben top adressiert im Draft. Und dann vielleicht auch mit einem Vier-Rounder oder noch mit einem Sechs-Rounder in die Top 10, dass man da vielleicht sicher den besten oder den zweitbesten Left Tackle bekommt. Aber mit dieser Konstellation sage ich ganz klar, die Patriots gehen konservativ bei Tackle, sagen, ey, wir holen vielleicht noch mal für die zweite Reihe einen in der dritten, vierten, fünften Runde. Fünfte ist vielleicht zu spät, aber dritte, vierte Runde, um das sozusagen dann noch mal zu adressieren. Das ist die Strategie, die ich da sehe.
Ja, ich nicht. Also, es ist ja nicht so, dass die 23. Saison vorbei ist und wir festgehalten haben, dass wir Reeve und Brown nicht gecuttet oder getradet haben. Da kenne ich jetzt die Verträge nicht im Einzelnen, wie cut-friendly die eigentlich sind. Das kannst du ja als Gegenmunition schon mal gegen mich vorbereiten. Aber mit einem, ja nochmal, Borderline-Tackle, der um seine Karriere kämpft mit Trent Brown und es in den letzten zweieinhalb Jahren auf jeden Fall nicht hingekriegt hat, und einem 34-jährigen Riley Reeve, kannst du nicht in die Saison gehen. Ich finde unsere O-Line-Gruppe bzw. unsere Tackle-Gruppe grundsolide in der Breite. Alles für die zweite Reihe. Wenn zum Beispiel Trent Brown und Riley Reeve um den Left-Tackle-Posten kämpfen und sich auch ein bisschen abwechseln, dann kann der alte Mann sich ein bisschen ausruhen und dann kann der große, dicke Mann sich ein bisschen ausruhen. Und dann ist das für mich eine Position, die gegebenenfalls top zusammengestellt ist. Macht den anderen Posten aber wieder komplett frei. Wenn du zwei Drittelstarter hast, ist das nicht genug in der NFL. Und da will ich dann Jordan Kajust und McDermott nichts nehmen. Die haben natürlich ihre Chance und das muss ich im Camp dann zeigen. Aber um in die Zukunft zu investieren, kannst du halt nicht mehr dieses Gefrimmel da immer auf der Position machen, sondern musst du einmal All-In gehen und deinen Generational Player auf der Position dir sichern. Und wer weiß, wo du nächstes Jahr landest und was du dann brauchst. Also, ich sage jetzt mal ganz doof, das scheitert alles und wir sind nächstes Jahr wieder vor den Playoffs ausgeschieden, vielleicht sogar als Vierter in der Division, haben gegebenenfalls Chancen auf einen Top-10-Pick, dann brauchen wir einen Quarterback. Das heißt, du musst noch höher, du musst vielleicht an die 4 oder 5 oder sonst was, vielleicht sogar an die 1, um diese Position zuzumachen. Das heißt, im nächsten Jahr kannst du es nicht, aber um überhaupt Mac Jones eine Chance zu geben, glaube ich, dass du einfach mehr Spitze brauchst. Und da kommt für mich im ganzen Draft nur ein Offensive Tackle in Frage. Einzig das Draftboard, ich glaube, es gibt 3 oder sowas, die als Top 15, Top 20 Pick gehandelt werden. Mhm. Wenn die an 4, 7 und 9 weggehen, dann machen wir natürlich dicke Backen.
Ja, ist aber unwahrscheinlich.
Dann kannst du nicht unwahrscheinlich. Das beste Talent nehmen, weil du an 14 dran bist, sondern dann musst du natürlich gucken. Aber wenn du diese Tendenz siehst, musst du halt gucken, dass du noch ein paar Plätze nach oben kommst, um halt, ich sag mal, an 9 oder beziehungsweise dann an 8 zu kommen, um den dritten zu nehmen. Mhm.
Ja, also ich sag mal so, die Patriots haben halt das Pech, dass sie 3, 4 Positionen haben, wo es halt wirklich, anders gesagt, du brauchst 3 First-Round-Picks, um gut in die Saison zu gehen, beruhigt in die Saison zu gehen. Also erstmal zu Trent Brown nochmal. Also wenn du ihn cutten würdest, egal ob Pre- oder Post-June, wären es 4 Millionen Dead-Cap. Du könntest ihn traden, dann wäre der Deadcap bei 1,25 Millionen, aber Trent Brown wird da jetzt nicht den großen Value haben.
Und wie viel spart man, wenn wir jetzt 4 Millionen Deadcap für einen Cut nehmen?
Dann hättest du 8 Millionen Saving.
Ja, also, wenn du siehst, was alleine bei Jalen Mills rumgeschwungen wurde, was da an Dead Money nur für ein Jahr weniger Vertrag in Kauf genommen wurde, wäre, um 8 Millionen freizumachen, 4 Millionen für einen Cut, mir jetzt nicht zu viel, ohne dass ich irgendwie die Intention habe, ihn aus von den Patriots wegzudrängen oder sowas. Ne? Das bin ich gar nicht in meiner Absicht. Aber wenn er die Leistung nicht bringen kann und nur spielt wie in den letzten 2 Jahren, dann könnte es für ihn eng werden, dann stimmt Preis-Leistung nicht und dann musst du halt einen Plan B haben.
Hast du recht, ja.
Den Druck kannst du nur aufbauen, wenn du das schaffst, jemanden davor zu installieren, und das kann nur ein Top-Draft-Prospect sein, weil wir die Free Agency dementsprechend verpasst haben und dort nicht das Talent gesigned haben. Und wenn du ihn dann mit dem 7. Runden-Pick und dem 6. Runden-Pick zusammen bündelst und irgendwo hinschiffst, damit du nur 1,15 oder was du gesagt hast, Dead Cap hast, dann hast du durch den Move wieder 3 Millionen gespart und das wären diese hinteren Plätze auf jeden Fall wert. Wir sehen ja, wie wir an den 7. Runden-Pick gekommen sind durch Jonnu Smith, weil die uns halt auch Gehalt abgenommen haben.
Naja, aber Picks brauchen wir erstmal nicht mehr. 4,5 Millionen.
Deswegen würden wir auch welche mitgeben.
Ist ja richtig, aber auch 4,5 Millionen Dead Cap ist halt auch noch dann ein Argument, wenn du schon 18 Millionen Dead Cap hast, zum einen, auch wenn du 8 Millionen sparst, aber dann hätte für mich der Move schon viel, viel früher kommen müssen, um vielleicht diese Positionen unter anderem auch vielleicht in der Free Agency schon zu adressieren. Also so schwach war die Tackle-Gruppe jetzt nicht in der Free Agency. Aber gut, werden wir sehen, in 3-4 Wochen sind wir ja schlauer.
Ja, was ist denn jetzt dein First-Rounder hier?
Ja, mein First-Rounder ist, ich habe zwei Positionsgruppen.
Nee, das geht nicht. Du musst deinen First-Rounder sagen.
Ja, dann muss ich, dann gehe ich tatsächlich mit dem Cornerback. Ich hatte noch so Wide Receiver auf dem Board, weil wir kommen in den nächsten Folgen dazu, die Wide Receiver uns genauer anzugucken. Da gibt es von diesen 5 Top-Prospects nur einen klassischen X-Receiver. Der Rest, der wirbelt irgendwo so im Slot rum. Deswegen war ich kurz auf dem Trichter zu sagen, naja, wenn du wirklich den X-Receiver, den wir ja brauchen unbedingt, adressieren willst, dann musst du halt doch irgendwie in der Top 15 oben mit dabei sein. Aber ich gehe doch tatsächlich mit dem Cornerback. Ich sehe das ähnlich wie du. Nochmal Wide Receiver. Nee, sehe ich nicht. Ich sehe tatsächlich Cornerback. Auch wenn du nicht jedes Jahr die Chance hast, einen South Garner zu picken, brauchst du jemanden, der da hinten dich extrem unterstützt. Und zwar, muss ich sagen, ist mir unsere Cornerback-Positionsgruppe oder Unit deutlich zu klein und nicht physisch genug. Wenn ich mir da Jonathan Jones, Marcus Jones und Jack Jones so angucke und auch die anderen, Miles Bryant, ich will da keinem irgendwas absprechen. Die machen das allen, also unterm Strich alle sehr, sehr gut, aber du hast nicht diesen klassischen Lockdown-Corner, den wirst du vielleicht jetzt auch im ersten Jahr nicht haben, aber den hast du dann vielleicht schon mal im Kader und kannst ihn genau in diesem Mix irgendwie entwickeln, aufbauen, sodass du vielleicht in den nächsten Jahren da jemanden hast, der diese WR-Nummer 1 aus dem Spiel nehmen kann. Und da gibt es auch zwei, drei Namen, Witherspoon, Gonzalez und Porter, die mir sehr, sehr gut gefallen, kommen wir auch in den späteren Folgen noch dazu. Die dürften so zwischen, ich sag mal, Pick 7 und Pick 15 so vom Board gehen. Und das würde auch passen, dass du vielleicht dieses Jahr 3-4 Plätze nach vorne gehst, um dir so ein Talent nochmal, so ein Einzelkönner-Talent da zu sichern.
Ja, also und um unserem Zwergenaufstand in der Secondary mal zu Hilfe zu eilen, ist natürlich das Ganze ein bisschen gewollt gewesen. Das heißt, was wir haben wollten, war Speed. Und den haben wir gekriegt, weil wir natürlich, ich sag mal so Typen wie Stephon Diggs, Tyreek Hill und Konsorten rausnehmen wollen damit. Ich finde, das hat auch so semi bis ganz gut geklappt. In Teilen. Wenn dann aber jemand kommt wie ein, wer ist es denn, Justin Jefferson oder so, der einfach eine Etage höher die Dinger fällt, dann stört es den halt nicht, wenn da zwei Speedster um ihn rumlaufen und er einfach eine Etage höher das Ding wegfängt. Nee. Dann sehen wir halt einfach dumm aus. Und deswegen brauchst du sowohl physische Corner mit Qualität als auch die Speedster-Corner mit Qualität. Und da haben wir uns recht gut verstärkt, so wie es im Jahr 1 aussah. Die müssen natürlich dementsprechend die Leistung bestätigen. Und von daher, ja, könnte ich damit leben, wenn es in Richtung Cornerback geht. Aber dann brauchst du halt auch dieses Generational Talent auch da drauf. Und da ist die Quote Boom or Bust halt einfach in die falsche Richtung. Da ist so ein Sauce Gardner halt einfach die Ausnahme. Und den kannst du dann nicht erwarten.
Schauen wir mal. Was hast du für Runde 2 geplant? Wo drückt bei dir, was hast du gesagt, nach Tackle am meisten der Schuh?
Ja, also da würde ich tatsächlich mit unserer Secondary mitgehen und dann in die Richtung Cornerback gucken. Mit dem Nichtwissen, was dann überhaupt da ist. Ne? Das ist ja wirklich nur, wen ich am liebsten als zweites in der ersten Runde sehen würde. Wenn wir drei Top-Corner haben, die in den niedrigen Zehnern weggehen sollen und danach nur noch so ein bisschen Restrahmen irgendwie da rumliegt, dann bringt es natürlich auch nichts, wenn man da sagt, so, wir brauchen jetzt unbedingt einen und deswegen nehmen wir den höchsten Pick, den wir haben, sondern dieses Talent muss halt auch, ich sag mal, um Platz 50 da sein, um sie adressieren zu können. Und dafür bin ich zu wenig Draft-Experte, als dass ich das einschätzen könnte. Ich kann nur sagen, dass unser zweitgrößter Need in der Secondary ist und das wäre dann Corner und da ist es ein Shutdown-Corner. Unsere Safety-Gruppe, die ich generell gut finde, ist aber halt nicht breit genug im Sinne von Buddies, die da sind. Nicht, dass die alle zu schmal geraten sind, die wir haben. Sondern wir haben halt mit mehr oder weniger Duggar, Phillips und Jabril Peppers, den wir ja re-signed haben. Hurra! Drei Safety, dazu mit Schooler und Bledsoe, zwei Special-Teamer, die sich Safety schimpfen. Ja, und einen resignten oder restructurten Jalen Mills, der ja auf Twitter bekannt gegeben hat, dass er auch Safety ist. Und wenn ich dann diese Gruppe sehe, also ich sag mal 3,5 Safeties mit Duggar, Phillips, Peppers und Mills plus zwei Special-Teamer, die sich natürlich noch entwickeln können, ist mir das in der modernen NFL, wo du auch häufig diese Hybrid Strong Safeties mit Linebacker spielst, das heißt dementsprechend auch mal ein Safety mehr auf dem Feld hast, einfach zu wenig. Das reicht nicht für eine Saison und da müssen wir was tun und deswegen würde ich mir da wahrscheinlich dann dementsprechend wünschen, diese Positionsgruppe zu ersetzen, so wie es ein Kyle Duggar mal ein Zweitrunden-Pick war, der sich entwickeln durfte. Und sowas würde ich halt ganz gerne sehen.
Also können wir festhalten, Tier 1, also erste, zweite Runde hatten wir jetzt Tackle, mit Ausnahmen noch Wide Receiver, Safety und Cornerback. Das sind so die Positionsgruppen, die du da siehst?
Nee,
Wide Receiver außer auf keinen Wide Fall. Receiver nicht, okay. Ja,
das ist, aber ansonsten? Also wie gesagt, ich bin von Wide Receiver weg. Also Bill kann es nicht, Bill wird es nicht mehr lernen und deswegen sehe ich weder in Runde 1 noch in Runde 7 einen Wide Receiver. Brauchen okay. wir nicht probieren, das ist verschenkte Liebesmüh. Da brauchst du dich nicht abackern.
Was ist Tier 2 los, also dritte, vierte Runde, was könntest du da noch sehen? Da haben wir auch eine Menge Picks.
Ja, also bündeln und hochtreten in Tier 1. Denn wir haben ja jetzt, oder ich habe ja gesagt, Tackle, Cornerback, Safety sind ja schon mal drei Positionsgruppen, die wir so gesehen dann mit zwei Picks abdecken müssen. Das heißt, es bleibt schon mal noch einer über. Und da ist es ganz gut, wenn man da auch ein oder zwei Buddies hat. Ganz generell könnte ich sagen, was ich sehe in Tier 2, ist Tight End, aber nur, weil es eine sehr gute Tight End-Klasse sein soll, wie ich gelesen habe. Ja. Nicht, dass ich das wirklich einschätzen könnte. Und man sich damit, ich sag mal, in der vierten Runde, egal ob nun 107, 114 oder 140, wenn das die waren, was ich mir so schnell mitgeschrieben habe, einen davon ein Tight End mitbringt, wäre ich jetzt nicht böse, wenn da einer fällt, einer dabei ist. Das soll wohl eine ganz gute Range sein, um einen Tight End zu holen. Ja, das wäre für mich Tier 2. Das heißt, das, was auf Tier 1 übergeblieben ist, wird ja automatisch zu Tier 2 plus ein Tight End. Was wir immer gebrauchen können, ist natürlich Linebacker.
Ja, das wäre auch mein Tier 2. Also First Tier 2 Positionsgruppe wäre bei mir tatsächlich Linebacker. Jerome Bentley hat es wirklich klasse gemacht. Danach hast du aber Jelani Tavai und da hast du wirklich weitaus nicht mehr so die Tiefe. Ja, Raekwon McMillan und auch Mac Wilson spielen da so eine Rolle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so in der dritten Runde oder vierten Runde da noch genügend Talent vorhanden ist, um da vielleicht sogar teilweise sogar als Starter noch so ein bisschen, so als Swing-Linebacker, sag ich mal, wenn man es so nennen darf, so mit reinkommt. Das habe ich mir noch auf den Zettel geschrieben. Ich habe mir auch die Edge-Position auch noch mal aufgeschrieben. Klar, wir sind da gut besetzt mit Josh Uche und Matthew Judon, aber dann muss man auch erstmal schauen, was da noch so kommt. Also Ronnie Perkins, weiß keiner, wie er zurückkommt. Anthony Jennings hat auch noch nicht so richtig reingefunden in diesen ganzen Mix. Ja, den Data hast du noch, klar. Aber danach wird es auch eng. DeMarcus Mitchell, Jeremiah Farms sind jetzt maximal Ergänzungsspieler. Und ein Tackle, ja, why not, sage ich mal. Klar, du hast Christian Barmer und Devin Godshaw und Lawrence Guy da so als Dreierkonstellation, aber auch danach, ne, mit Dani Ekuale, Sam Roberts und Carl Davis, ist es jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und vielleicht kannst du da in den mittleren Runden da nochmal so einen Spieler mit reinwerfen, der da vielleicht doch nochmal eine Rolle spielen kann in der Zukunft, aus meiner Sicht.
Ja, würde ich so ohne Widerspruch unterschreiben.
Kommen wir zum Tier 3. Wir hatten es vorhin angesprochen. Wie siehst du oder wie hoch siehst du die Chance ein, dass wir da einen Panther oder einen Kicker dieses Jahr holen? Also Kicker, ja, Nick Folk war jetzt auch nicht so ganz geil. Die Kickoffs kamen zu kurz. Zum Ende der Saison auch ein paar Schwächen gehabt bei den Field Goals. Und ein Panther, Paladi wurde noch nicht re-signed. Und wir hatten es vorhin gehabt, Carlos Waitman scheint jetzt nicht die langfristige Lösung zu sein. Siehst du da, dass wir da auch mal was holen? Late Round? Die Picks haben wir, ja?
Ja, da sehe ich es auf jeden Fall. Also, ich würde Panther, glaube ich, nicht adressieren. Da haben wir jetzt ja erstmal unseren gefunden. Also, schon alleine, weil es ein Lefty ist. Das ist ja Bill immer sehr, sehr wichtig. Und ich sehe keine Zukunft für Paladi. Ich sehe natürlich keine Zukunft für Jack Bailey. Und unser Special Teams generell, also die ganzen kickenden Personen, ist extrem schwierig. Ich sehe Nick Folk nicht in der Starting Role nächste Saison. Ich weiß nicht, ob er im letzten Jahr mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber ich weiß es gar nicht, ob er 37 oder 39 ist oder schon in den 40ern. Auf jeden Fall war er eigentlich schon bei den Jets ein alter Mann. Und das Alter spricht da natürlich nicht für ihn, ne? Weil das eine Position ist, wo du das spürst, im wahrsten Sinne des Wortes, im Bein. Nick Folk war mal in den hohen 40ern recht sicher. Dann nur noch in den hohen 30ern sehr sicher. Deswegen war ja dieser Rekord, glaube ich, innerhalb von 40 so und so viel consecutive Kicks oder sonst was, was dann auch irgendwann gerissen ist. Also ich finde, man sieht einfach, wie das Bein mittlerweile fast abfällt. Wenn er in der Offseason nochmal sich dort gesund gepflegt hat, dann kann man dann nochmal versuchen. Und wenn nicht, sehe ich ihn nicht mehr als unser Starter, weil er es letztes Jahr schon nicht mehr war. Manchmal ist es dann einfach vorbei, so wie Gostkowski, der dann auch irgendwann ist, da diese Cliff da ist und wenn man da runtergefallen ist, dann bringt es einfach nichts mehr. Dann spielt man noch ein bisschen verletzt, was er letztes Jahr wahrscheinlich gemacht hat. Und von daher sehe ich als allererstes im Tier 3 tatsächlich einen Kicker. Den besten Kicker, den wir da haben, dass wir, keine Ahnung, und selbst wenn wir da in eine vierte Runde gehen oder sonst was, weil vorher noch keiner wollte, wenn das dann noch Tier 2 wäre, Auf jeden Fall Day 2. Dann wäre das für mich auch in Ordnung, weil wir dort auch wieder einen Franchise-Player brauchen, der sich da reinarbeiten kann. Und da ist halt das Rohrwasser wurde halt ein Rohrkrepierer. wir haben das ja schon mal versucht und das müssen wir wiederholen, dass wir dort wieder Ruhe auf dieser Position reinkriegen. Und Panther würde ich jetzt damit über die Saison erstmal probieren. Da findet man auch dann immer mal jemanden, der das dann, also selbst wenn das dann nicht klappt, über die Saison retten kann. Ich würde jetzt nicht unbedingt beide Positionen adressieren in einem Jahr. Das wäre mir auch zu viel, auch wenn wir die Picks dafür hätten. Sprich, wenn keiner welche haben will, wenn wir nicht hochtraden, können wir das auch als Projekt machen. Aber du musst auch im 53er-Kader dafür Platz haben. Du kannst nicht zwei Kicker und zwei Panther im 53er mitschleppen. Und naja, wenn du einen mehr oder weniger hohen Draft-Pick in Kicker und Panther gesetzt hast und die nicht deine Starter sind und du die aufs Practice-Squad setzt, dann sehen andere den Wert auch und können ihn ohne Rückfrage vom Practice-Squad wegsignen. Naja. Und dann sind es wieder verschenkte Picks gewesen. Also von daher macht es nur Sinn, wenn wir sie in einem echten Positionskampf sich durchsetzen lassen und auch in den Kader kommen. Ansonsten kann man sich den Pick sparen.
Ja, das stimmt. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, Running Back, weil es immer irgendwie so ein Special Team Verbrauchsgut ist, was schnell irgendwie auch mal den Bach runtergeht. Quarterback habe ich noch drauf, so ab Runde 6. Vielleicht da, wo der Value nicht mehr so hoch ist, dass er vom Practice Squad runtergenommen werden kann. Patriots nimmt zwar hin und wieder mal einen dritten in den 53-Mann-Roster, aber es müsste tendenziell auch jemand sein, den du mal parken könntest auf dem Practice-Squad. Da wäre so late Runde 6 vielleicht noch jemand zu haben, um einfach nur mal so eine generelle Absicherung noch zu haben, falls Mac Jones und Bailey Zappi sich verletzen. Gerade mit dem Blick auf den Vielzahl der Picks könnte ich das auch noch sehen. Ja, ansonsten haben wir es erstmal. Vielleicht für die Zuhörer da draußen, was könnt ihr die nächsten Wochen noch erwarten? Wir werden natürlich die Tier-1-Positionsgruppen nochmal besonders unter die Lupe nehmen, auch gern mit Gästen, die sich das letzte Jahr intensiv mit College-Spielern auseinandergesetzt haben. Da werden wir auf jeden Fall mal euch die Positionsgruppen vorstellen, wer da vielleicht so ja, ins Licht rücken könnte. Ja, ansonsten hast du noch eine Info für die Leute da draußen, die sich bereits mit Merchandise eindecken wollten?
Genau, beziehungsweise eingedeckt haben im Sinne von bestellt. Da ist ja bei First Down sind die Bestellungen eingegangen und wie mir Bonzo im Gespräch gesagt hat heute, hat er auch alle informiert, dass halt noch nichts rausgegangen ist. Da hatten wir ja am Anfang darauf hingewiesen, da auch ein bisschen um Geduld gebeten. Also falls in der Vielzahl der E-Mails, die heute so durch die Welt geistern, die untergegangen ist, hier an dieser Stelle nochmal die Info. Die Vorlagen kommen morgen oder Anfang nächster Woche und sollen garantiert in der nächsten Woche versendet werden. Sollte es da irgendwie eine Änderung geben, dass doch nichts ankommt, weil da gibt es wohl ein bisschen Probleme gerade, dann müssen wir nochmal Bescheid sagen. Aber die glasklare Planung ist, dass nächste Woche alles bestellte Merch rausgeht und ihr auch die Chance habt, dann sehr schnell zu bestellen. Sprich, wer jetzt bisher noch überlegt hat, Ostern steht vor der Tür, so ein T-Shirt passt auch ins Osterei und wenn noch ein Pulli dabei ist, weil es mal wieder schneit an Ostern, dann ist auch nicht so schlimm. Es ist dann reichhaltig da, auch wenn schon einiges gekauft wurde. Das ist ja ein Artikel, der dann da bleiben soll. Unterstützt uns. Ich finde die Sachen echt cool und wenn ihr das auch so seht, dann haut noch eine Bestellung rein. Dann seid ihr die Ersten, die halt die Rookie Collection von Trash Talk Patriots ihr eigen nennen können.
Yes, sir. Ja, vielen Dank. Ihr habt das gehört. Haut da gerne rein. Ansonsten vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Seid so nett. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast über Apple Podcasts hört, über Spotify, über Google Podcasts. Seid so nett. Lasst auch mal eine Bewertung da. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten wünschen wir euch ja vorgelagert ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann in den nächsten Folgen, wenn es in die Positionsgruppen reingeht. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Macht es gut. We'll be right back.